Herzlich willkommen in der Löskirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 17. Mai 2009. Das Thema der Predigt lautet Außerordentliche Großzügigkeit. Spricht Pastor Stefan Litzkendorf.
Heute Morgen in Freiheit vor euch zu stehen, ich fühle mich frei vor den Herrn und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Ich weiß nicht, wie es euch immer so geht, wenn ihr Gott anbetet, aber mir geht es so, mir fällt es leicht, die Hände zu heben. Einmal A, weil die Schrift mich dazu auffordert, das zu tun, weil es eine Form der Ehrerbietung gegenüber Gott ist. Da achte ich nicht darauf, was Menschen denken oder Menschen sagen könnten oder was Menschen meinen, weswegen ich das tue, sondern ich tue es für Gott, weil ich Gott für mich in den Mittelpunkt nehme und ihm die Ehre geben möchte. Nicht nur mit meinen Worten, mit meiner Zunge, sondern ich möchte ihn ehren mit meinem Leib. Das heutige Thema der Predigt ist ja außerordentlich Großzügigkeit. Und wir haben ja diese 40 Tage mit Gott von Robert C. Snavey, so heißt er, glaube ich, fruchtbare Gemeinden und was sie auszeichnet. Und wir hatten da in den letzten Wochen Themen wie radikale Gastfreundschaft, leidenschaftlicher Gottesdienst, zielgerichtete Glaubensentwicklung und risikobereite Mission in der letzten Woche. Und heute ist der Auftakt zu diesem letzten Thema, nämlich außerordentliche Großzügigkeit. Das Lukas-Evangelium 16, Vers 10 bis 11 sagt, wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, damit ist das Geld gemeint, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? In dem kommenden Reich Gottes wird Geld nicht mehr so eine zentrale Rolle spielen wie in der heutigen Zeit. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass Geld überhaupt keine Rolle mehr spielen wird im kommenden Reich Gottes. Denn Jesus drückt es ja so aus, der Mammon, also das Geld, hat auch einen ungerechten Faktor und Ungerechtigkeit hat bei Gott nichts zu suchen. Aber was Jesus tut, er spricht über Geld. Es gibt ja so eine Redewendung, über Geld spricht man nicht, aber die Bibel spricht relativ viel darüber. Auch übers Geben, übers Haben, übers Teilen. Und Jesus benutzt dieses Metapher Geld, auch weil er das weiß, dass sich sehr viel in unserem Leben um Geld dreht, dafür, also eigentlich, ja, damit wir lernen, für die zukünftige Welt ja etwas zu geben. Er sagt im Prinzip, dass das Geldgeben in seinen Augen eine Art Übung für die wichtigeren Dinge ist. Gott will uns das Wahrhaftige anvertrauen. Die Dinge, die ewige Bedeutung haben. Die Reichtümer und Segnungen des Himmels. An anderer Stelle sagt Jesus, sammelt Schätze im Himmel. Viele wollen gerne mit den Dingen des Himmels in Berührung kommen. Na, wer möchte das nicht? Vollmacht haben, die Kraft Gottes erleben, die Segnung Gottes erleben, geistliche Gaben praktizieren können, wie sie in der Bibel beschrieben stehen. Aber Jesus sagt hier sinngemäß, fangt doch erstmal an mit dem, was euch vertraut ist. Das eine kennt ihr vielleicht noch nicht so gut, aber mit dem Geld, da seid ihr eigentlich euer Leben lang vertraut mit. Und wenn ihr mit dem treu umgeht, dann wird euch Gott auch das andere anvertrauen können. Es fängt in den kleinen Dingen an. Die Bibel ist voll von Beispielen und Anweisungen über Besitz, Begabung und Reichtum. Geben und Empfangen, Großzügigkeit, Hilfsbereitschaft, Opfern und Teilen mit Bedürftigen. Geben ist für das jüdische und christliche Leben so zentral, weil die Menschen Gott selber als außerordentlich großzügig erleben und auch wahrnehmen. Gott ist der Geber jeder guten Gabe. Er ist die Quelle des Lebens und der Liebe. Menschen geben, weil sie einem gebenden Gott dienen. Gott gibt im Übermaß. Es gibt da so einen Witz. Drei Christen treffen sich, fragt einer, sag mal, wie viel Geld gibt ihr eigentlich für Gott? Sagt der Erste, also ich mache das so, am Anfang des Monats, da hebe ich von meiner Bank all mein Geld ab, das habe ich dann in Scheinen bei mir Und ich mache einen großen Kreis auf dem Boden. Und ich schmeiße mein Geld, das ich nämlich in die Hände, schmeiße es in die Luft. Und alles, was außerhalb des Kreises fällt, das gebe ich für Gott. Sagt der Zweite, oh, ich mache das ganz ähnlich. Am Anfang des Monats hebe ich all mein Geld ab, in Scheinen natürlich, nehme es in die Hand und mache einen ganz kleinen Kreis auf dem Boden, schmeiße es in die Luft und alles, was in den Kreis fällt, das gebe ich Gott. Sagt der Dritte, ja, ich mache das ganz anders. Ich hebe all mein Geld ab, nehme es in Scheinen in die Hände, mache gar keinen Kreis auf dem Boden, schmeiße es in die Luft, Gott entgegen und was der Herr behalten will, soll er doch behalten. Der Rest kommt zu mir zurück. Nun, mit dem Geben ist das tatsächlich so eine Sache. Für uns als Christen ja auch. Es gibt Unsicherheiten darüber, was Gott eigentlich von uns als Christen möchte. Auch gibt es Ängste und Zweifel, ob man nicht selbst zu kurz kommt. Es gibt doch so viele Dinge, die man sich noch anschaffen möchte. Vielleicht auch andere Sachen, die man noch abzahlen muss. Braucht Gott überhaupt mein Geld? Ein erstes geistliches Prinzip des Gebens an Gott, welches ein Ausdruck von Jüngerschaft und auch der Gotteskindschaft ist, ist in der Bibel der zehnte Teil allen dessen, was ich bin und habe, auch mein Geld. Der zehnte Teil ist eine Grundlage des Gebens aus Gehorsam, Liebe und Glauben. In den letzten Wochen haben wir uns ja mit verschiedenen Themen beschäftigt, die die Grundlage für eine fruchtbare Gemeindearbeit bilden. Dass der soziale Auftrag, den wir als Glaubensgemeinschaft für Menschen, insbesondere auch für Hilfsbedürftige, Schwache, Kranke da zu sein, haben, und das ist uns allen klar, aber dass es auch Geld kostet, sollte eigentlich auch jedem bewusst sein. Jemand sagte zu mir, also die Sozialarbeit in der Gemeinde ist eine Geldvernichtungsmaschine. Und es stimmt, weil wenn man Hilfsbedürftigen hilft, wie soll das von denen zurückfließen? Funktioniert ja gar nicht. Es muss ja irgendwo herkommen. Es braucht aber Geld, um zu helfen, um wirklich auch materielle Dinge zu geben zu können. Es braucht finanzielle Mittel. Aber auch ein Gebäude für die Veranstaltung, die Angestellten, die kostenlosen Gruppenangebote, praktizierte Gastfreundschaft in der Gemeinde mit allem, was dazugehört. Ich meine, wer öfter mal Gäste zu Hause hat, weiß, auch das kostet Geld. Die zielgerichtete Glaubensentwicklung einzelner Leute und natürlich auch eine risikobereite Mission, womit ich auch angefangen habe, was auch mit Barmherzigkeitsdiensten zu tun hat, was mit dem Weitererzählen des Evangeliums zu tun hat, ja, vielleicht auch Traktate weitergeben, was es da alles gibt, oder auch zielgerichtete Mission vielleicht, wenn man als Gemeinde noch in ein Land spendet oder in ein Missionswerk spendet, das außerhalb von Deutschland tätig ist, in Afrika als Beispiel. Alles das braucht finanzielle Mittel. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dienste sich selber tragen können, auch eine Gemeinde sich von alleine ohne irgendwelches Geld tragen kann, ist doch logischerweise ziemlich gering. Das funktioniert nicht. Eine Gemeinde ist auch kein Wirtschaftsunternehmen, auch wenn das von manchen Leuten manchmal so gesehen wird, es ist eigentlich eine Nicht-Profit-Organisation. Wir dürfen das nicht mal vom Gesetzgeber, wir dürfen gar keine Profite machen. Wir sind eine soziale Einrichtung. Im bestimmten Rahmen dürfen wir das schon machen, aber das ist halt sehr, genau. Die Bibel lehrt den einzelnen Gläubigen, also dir und mir, da müssen wir es mal ganz persönlich machen. Wenn ich hier vorne stehe, da kann man sich so als Zuhörer auch mal sehr distanziert fühlen dabei und sich denken, lass dir mal reden, aber wenn es auch um das Thema Geld geht oder egal welches Thema eigentlich auch geredet wird, geht es immer darum, es auch persönlich zu nehmen. Die Bibel lehrt den einzelnen Gläubigen, also dich und mich, auch gerade im Hinblick auf soziale Verantwortung, den zehnten Teil des eigenen Einkommens Gott zu geben. In dem alten Bund, den Gott durch Mose gegeben hat, gab es verschiedenste Opfer und Abgaben. Das Zehntengeben gehört aber auch zu dem neuen Bund der Erlösung durch Jesus Christus. Dazu lesen wir im Hebräerbrief, es kommt da nämlich eine Abhandlung dazu, warum wir im Neuen Testament auch den Zehnten geben. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt, der Vater. Wer auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Der Hebräerbrief lehrt sehr klar, dass Melchisedek Christus darstellt. Und Abraham, das, wenn man den Hebräerbrief durchliest, eben uns darstellt, die wir Nachkommen der Verheißung Abrahams sind. Also aus dem Glauben heraus. Das ist das, was Paulus lehrt. Als die, die an Jesus glauben. Jesus ist also unser Hohepriester. Er hat ein für alle Mal ausreichendes Opfer für uns vor Gott gebracht und uns mit Gott versöhnt. Also es geht im zehnten Lied nicht um Erlösung oder dass man irgendwie opfert, um gut dazustehen vor Gott. Es geht um was anderes, kommen wir gleich dazu. Jesus ist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Was war denn nun die Ordnung? Oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, die Weise Melchisedeks? Wie hat Abraham, der Vater aller Gläubigen, diesem Hohepriester gedient? Was tat denn Abraham? Hat er nette Gottesdienste mit Melchisedek gefeiert? Hat er vor Melchisedek die Hände gehoben? An dem Punkt nicht. Sondern er gab diesem Hohepriester freiwillig und ohne in irgendeiner Weise dazu gedrängt zu werden, den zehnten Teil. Das war alles. So steht in 1. Mose 14, 18 bis 20, und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes des Höchsten, und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Es geht beim Zehnten nicht darum, eine 10%ige Gemeindesteuer zu bezahlen, sondern es geht um Unterordnung. Es geht um Glauben und Dienst. Nicht Unterordnung Menschen gegenüber, sondern Unterordnung Gott gegenüber. Es gibt eine Unmenge von Zeugnissen, die man im Zusammenhang mit dem Zehnten geben hören kann. Und wo Menschen auch berichten, dass sie nie Mangel erlebt haben oder auch in finanziellen Nöten wirklich Gott erlebt haben. Und das, obwohl sie gegeben haben. Sie haben nicht alles bei sich gehalten, sondern sie haben gegeben. Ich erinnere mich noch daran, wie ich zum Glauben gekommen bin. Damals, meine Eltern haben eigentlich mit Jesus gar nicht viel zu tun gehabt, haben Kirchensteuer gezahlt und immer geschimpft, dass sie Kirchensteuer zahlen müssen. Weil ich weiß nicht, wie viel Prozent macht das heute aus, Kirchensteuer? Weiß das jemand? Wie viel? 8% der Lohnsteuer. Also das ist sozusagen die Steuer von der Steuer oder so. Ja, so in diese Richtung. Der Zehnte, der verzehntet wird. Und das ist natürlich viel weniger als das, was der Zehnte in der Bibel ist. Aber sie schimpften immer darauf, oh, wir zahlen so viel Kirchensteuer. Und dann kam ich zum Glauben und kam in einen Kreis von Menschen, die Jesus von Herzen lieb hatten und denen die Bibel als das Wort Gottes tatsächlich wichtig war. Und die sagten, ja, wir zahlen Kirchensteuer, aber wir geben auch noch mehr in die Gemeinde. Ja, wie? Ja, wir geben 10% von dem, was wir Monat für Monat verdienen. Das machen wir. Im Glauben und fingen an zu erzählen darüber, dass sie Gott so sehr vertrauten und dass sie aber auch Positives erlebten da drin, dass sie mir ein Vorbild wurden. Ich war damals noch Schüler, habe nebenbei gejobbt, hat nicht viel verdient und für mich waren 10% da viel. Aber ich habe angefangen, es im Vertrauen und auch in der Ehrfurcht gegenüber Gott einfach zu tun. Habe es mir antrainiert. Hat mir auch manchmal ein bisschen wehgetan, aber ich habe es gemacht. Und von dem Zeitpunkt an beibehalten. Und ihr könnt auch gerne Tabea fragen, sie sitzt ja da, ist meine Frau. Wir haben in all den Jahren, auch wo wir zusammen unseren Weg mit dem Herrn gehen, auch immer gegeben und immer erlebt, dass Gott uns hat nicht zu kurz kommen lassen, dass wir keine Schulden machen mussten, dass auch immer zum richtigen Zeitpunkt genügend da war. Es bleibt natürlich spannend, so, aber ich bin der Überzeugung, wenn wir treu bleiben, bleibt Gott auch treu. Der Zehnte ist ein guter Einstieg in das, was Gott uns im Umgang mit dem Geld beibringen will. Zuerst glauben, das brauchen wir, müssen wir vertrauen. Ne? Dann müssen wir, nachdem wir vertraut haben, dass das wahr ist, was Gott uns auch sagt, dann brauchen wir Gehorsam, müssen wir es tun. So simpel das klingt, mach es einfach. Und Treue, das heißt, ich muss beständig in dem bleiben. Und ich brauche die brüderliche Liebe zu den Geschwistern in der Gemeinde. Wenn Jesus den Umgang mit Geld als Übungsfeld für Glaubensgehorsam darstellt, dann werden wir nicht weit kommen, wenn wir in Bezug auf unsere Finanzen Gott nicht fürchten und stattdessen faule Ausreden suchen. Dazu hat Gott schon durch den Propheten Maleachi ganz klar geredet. Das ist eine ganz interessante Stelle, die mir da entgegengeflogen ist, als ich mich vorbereitet habe. Darf ein Mensch Gott berauben? Fragt Gott. Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Die Antwort Gottes, im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin. Ihr, die ganze Nation, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr, der Herrscher. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Herrscharen. Hier ist eine der wenigen Stellen in der Bibel, wo Gott nicht einfach Glauben und Gehorsam erwartet, sondern er sagt, prüft mich doch darin. Ne? Also an anderen Stellen sagen wir, du sollst den Herrn nicht versuchen. Aber Gott lädt hier tatsächlich ein und sagt, prüft mich doch. Mit anderen Worten, probier es doch mal aus. Du wirst schon sehen. Das ist heute auch Gottes Herausforderung an dich. Dass Gott sagt, was den Zehnten betrifft, deines Einkommens, prüfe mich doch, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen möchte und Segen im Übermaß über dein Leben ausgießen werde. Das ist interessant. Es gibt eine Verheißung, die Gott auf den Zehnten legt. Jesus selbst lehrt ganz wenig über den Zehnten. Der Zehnte gehörte im jüdischen Verständnis eher zum ordentlichen Geben. Das war normal eigentlich, das war Standard bei den Juden. Die haben nicht mal den Standard erfüllt. Also Jesus oder beziehungsweise Gott sagt in dieser Stelle ja, erfüllt mal den Standard bitte. Jesus schafft aber durch seine Lehren noch viel stärker das Bewusstsein, dass unser ganzes Leben mit all unserem Besitz, mit unseren Begabungen Gott gehören sollte. Mit den Aussagen gegenüber dem reichen Jüngling bekräftigt er dies auch. Dem sagt er nämlich, verkaufe alles, was du hast, gib es den Armen und so wirst du einen Schatz im Himmel haben und folge mir nach. Das ist ihm auch wichtig. Auch die erste Gemeinde lebte weit über das normale Geben hinaus. Sie hatten all ihre Güter gemeinsam. Keiner musste das tun, aber viele taten es. Also bei Ananias und Sapphira, das ist so eine biblische Geschichte, die kommen um, weil sie vorgeben, alles gegeben zu haben und haben es nicht getan. Und die Apostel sagen ihnen, ihr wart doch frei, ihr konntet doch geben oder behalten, aber warum lügt ihr denn hier rum? Weil ihr jetzt den Herrn belogen habt? Okay, sie hauchten ihr Leben damals aus. Aber auch das ist ja ein Zeichen dafür, dass wenn wir geben, in Ehrlichkeit geben sollen, nicht in Heuchelei, von aufrichtigem Herzen geben sollen. Keiner muss geben. Wir sind frei, auch nicht zu geben. Aber wir sind eingeladen, uns hinzugeben. Diese Leute taten das damals in dem Bewusstsein, alles, was ich bin und habe, soll dir, Gott, gehören. Und auch denen helfen, die es brauchen. Das ist ziemlich unegoistisch. John Wesley machte mal die Aussage, verdiene so viel du kannst, spare so viel du kannst und gebe so viel du kannst. Ich finde das eine sehr interessante Aussage, weil er sich auch nicht auf den Zehnten bezieht, sondern er ermutigt eigentlich zu einer außerordentlichen Großzügigkeit, die keine Grenzen beim Zehnten setzt, sondern beim eigenen Vermögen, was eigentlich möglich ist. Und wenn man mal so sich überlegt, was man eigentlich tatsächlich vielleicht braucht, auch wenn er sagt, spare so viel du kannst, da geht es ja auch darum, vielleicht auch genügsam zu sein in vielen Dingen. Ich denke, John Wesley war in vielen Dingen genügsam. Ich habe mal seine Biografie gelesen. Wer so viel auf dem Pferd sitzt, naja, okay. Der hat wahrscheinlich auch auf dem Pferd geschlafen. Das ist so wie heute, wenn einer mit dem Wohnmobil durch die Gegend fährt oder so. Ist egal. Gut an dieser Aussage ist aber auch, dass er nicht sagt, gebe mehr als du kannst. Also er sagt auch, mache keine Schulden. Das ist ja auch vielleicht ganz wichtig, denn wer Schulden macht, der macht sich zum Sklaven anderer, zum Sklaven von der Bank und kommt vielleicht auch in einen Strudel hinein, wo er aus der Armut nicht mehr rauskommt. Viele Menschen zahlen ihren Zehnten und geben, weil es einfach ihre eigene Herzenshaltung ist, gerne auch noch mehr. Sie leben in ihrem persönlichen zusätzliche Hilfeleistungen, laden verschiedene Menschen um Jesu Willen ein, unterstützen eine Hilfsorganisation oder Missionare, haben eine Patenschaft für ein Waisenkind in Indien oder Afrika oder auch in anderen Ländern und vieles, vieles mehr. Das tun sie zusätzlich. Da hat sich eine Kultur des Gebens in ihrem Leben verwurzelt. Ich kenne eine Menge Leute, eine Menge Christen, die das tun, für die das normal ist. Das sind für mich Glaubensvorbilder. Menschen, die tun das nicht für sich, die gehen jetzt nicht rum und posaunen das vor sich her, dass sie das tun. Aber wenn man mal so nachfragt, dann bekommt man das eine oder andere mit oder wenn man mal genau hinhört. Und dann ermutigt mich das, weil das Menschen sind, die im Vertrauen auf Gott leben und für die dieses Vertrauen ein großes Maß hat. Dieses Geben funktioniert nämlich nur dann gut, wenn auch tatsächlich eine innere Selbstverständlichkeit, eine Herzenshaltung der Liebe, des Gehorsams und des Glaubens und der Freudigkeit im Herzen der gebenden Person Fuß gefasst hat. Ein paar Bibelstellen zum Thema Geben. Ich nehme da nur ein paar raus. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler tun in den Synagogen und auf den Gassen, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Matthäus 6, Vers 2 bis 4. Dein Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, so dass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Hebräer 13, Vers 5 und 6. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen darreicht, dem Seemann und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und mehren, die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit. 2. Korinther 9, Vers 6 bis 11. Sprüche 3, Vers 9 bis 10 sagt, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegen. Jesaja 58, Vers 10 bis 11. Es ist also ein gutes Ziel, erst zu einer ordentlichen und dann zu einer außerordentlichen Großzügigkeit hinzuwachsen. Nicht aus Zwang, nicht in Gesetzlichkeit oder schlechtem Gewissen, sondern in Liebe, Freudigkeit und Freiheit. Noch ein paar kurze praktische Tipps zum Umgang mit Geld und Geben. Gebe nicht nur Geld, sondern auch Begabung, Zeit und so weiter. Halt dich selbst, deine ganze Seele, dein Leben, Gott. Sei freigebig in allen. Es gibt auch Menschen, die geizen und sparen mit sich selbst. Das ist auch eine Art und eine Form von Egoismus und des Geizes auch. Und auch da sagt die Bibel an vielen Punkten, gebe dich selbst hin als ein wohlgefälliges Opfer für Gott, dein Leben. Gebe in Liebe. Das ist, glaube ich, eines der zentralen Punkte. Gebe in Liebe Gott, den Glaubensgeschwistern oder dem Nächsten. Alles andere, was nicht in Liebe geschieht, geht am Willen Gottes vorbei. Da gibt es mehrere Stellen, die es sagen. Gebe nicht aus Verdruss, also Druck, schlechtes Gewissen oder weil es eben sein muss oder weil man das von dir erwartet, sondern so, wie du es in dir in deinem Herzen vorgenommen hast. 2. Korinther 9, Vers 7 sagt das ja auch. Strebe nicht nach materiellen Gütern, sondern freue dich an dem, was Gott dir gegeben hat. Genügsamkeit steht im krassen Gegensatz zu unserer Konsumgesellschaft. Gehe auch mit Sorgfalt und Verantwortung mit deinem Geld um. Schau dir deine Einnahmen und Ausgaben an. Wer schlampig mit dem Geld umgeht, dem wird auch Gott nicht noch mehr anvertrauen. Das ist das, was die Bibel lehrt. Wer ungern gibt, schadet sich selbst. Das sagt auch dieses Buch. Die Gemeinde hat das Geben mehr nötig als die Kirche das Geld. Also der einzelne Gläubige hat das Geben mehr nötig als die Kirche dein Geld. Du hast es nötig, auch damit dein Charakter sich gottgemäß entwickelt, damit du frei wirst, damit du dir einen Schatz sammeln kannst, auch im Himmel. Nochmal, wer ungern gibt, schadet sich selbst. Versuche doch, wenn du ungern gibst, mal den Mut aufzubringen, das Geben sein zu lassen. Und sagst du, dann gebe ich nicht. Weil du dir dann bewusst machst, meine Herzenshaltung stimmt nicht. Und setze dafür alles daran, Gott besser kennenzulernen. Und deine Einstellung wird sich verändern. Weil dann wirst du glücklich werden, Gott überhaupt etwas geben zu können, wenn du ihn kennst, wenn du weißt, wer er ist, was er für dich getan hat. Du hast Verantwortung für deine Familie und auch ihre Zukunft. Auch dort einen gewissen Grundstock zu legen, ist deshalb auch nicht verkehrt. Benutze das Geld als Übungsfeld für deinen Glauben. Versuche Menschen mit Geld praktisch zu helfen. Beobachte, was daraus entsteht. Wird Gott dafür gedankt, entsteht gute Frucht. Tut Gott noch etwas dazu, indem man Menschen dauerhaft aus finanzieller Not befreit. Mache dir nach dem Wort Jesu Freunde mit dem ungerechten Mammon. Gott ist vor allem an Menschen interessiert. Nicht nur an tollen Gemeindegebäuden, das ist auch wichtig, aber er ist auch daran interessiert, ein gutes Gebäude zu haben, damit man auch etwas Gutes für Menschen hat, natürlich. Aber er ist vor allem auch hinter all dem an Menschen interessiert. Er möchte Menschen erreichen. Das ist sein Ziel, seine Beauftragung. Er ist gekommen, um die Welt zu retten. Gibt es Menschen, die Gott dienen, die du unterstützen kannst mit dem Ertrag deiner Arbeitszeit? Dein Leben für Gott kann so viel mehr sein als monatlich 10% für die Gemeindekasse. Denke nicht, ich gebe 10%, damit ist alles abgegolten. Das zeigt nur, dass du Gott noch nicht richtig kennst. Denn bei Gott gibt es nichts abzugelten. Du kannst bei Gott nichts abgelten. Du kannst keine Schuld tilgen. Du kannst entweder ein Leben in Hingabe führen oder eben nicht. Das hat nichts mit Abgelten zu tun. Vielleicht nochmal ein Tipp für die, die selbst in finanzieller Not sind. Da gibt es Tipps, dass man sein bisheriges Leben auch in Bezug auf den Umgang mit Geld überprüfen kann. Die Bibel nennt Risikofaktoren für unverhältnismäßige Armut. Eins dabei ist Hurerei, ein Sündeleben, Faulheit, Bequemlichkeit, Völlerei und Sucht, Bürgschaften für andere Leute, Schulden zu machen, Geiz, Streben nach schnellem Geld. Findet man in Sprüche 6, Vers 1 bis 5 oder Sprüche 22, 26. Fang an zu geben, auch wenn du Mangel hast. Mach keine Schulden, die dich in Armut halten. Und auch wenn du finanziell immer mehr gesegnet wirst, denke nicht nur an den Zehnten, sondern lies auch mal den 1. Korinther 16, Vers 2, wo es von der Höhe deines Gebens nur ganz allgemein heißt, je nachdem er, also der Geber, Gott, nicht Gott, sondern der Geber, er gedeihen hat. Das bedeutet du selbst. Also je nachdem, was du hast. Wer viel hat, kann auch viel geben. Die Verantwortung für unseren Umgang mit Geld will Gott uns eben nicht abnehmen. Nachdem wir also erkannt haben, dass Gott uns zu einer ordentlichen und außerordentlichen Großzügigkeit ruft, sollten wir, auch jeder Einzelne von uns, das kann ja auch nur jeder für sich selbst entscheiden. Entscheidung kann ich ja nicht abnehmen. Ich kann für mich selbst eine Entscheidung, was mein Geld, was mein Leben betrifft, treffen. Aber was mich betrifft, ich möchte nicht mehr zögern. Ich möchte euch einladen, auch jeder Einzelne von euch sollte nicht mehr zögern, Schritte dorthin zu unternehmen. Fasse Mut und vertraue Gott im Glauben. Gebe mit Liebe und Freude im Hinblick auf Christus und im Hinblick auf deine missionarische und soziale Verantwortung in dieser Welt. Du investierst in Menschen und du gibst an Gott. Zum Schluss Malachi 3, Vers 10 nochmal. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Wage diesen Schritt. Prüfe dem Herrn im Glauben. Gott hat uns seinen Segen und seine Versorgung im Übermaß verheißen. Wenn wir ihm in Liebe und Freude geben, werden wir seine Hand und Kraft in unserem Leben erleben. Er hilft uns, ihm zu vertrauen und wird unsere Herzen zu einer außerordentlichen Großzügigkeit befreien. Und da möchte ich euch einladen. Ich bete noch kurz. Jesus, du bist der Geber all unseres Besitzes, Herr. Du bist derjenige, der uns unser Leben gegeben hat, der uns unsere Begabung gegeben hat, der unser Leben auch so geführt hat mit all dem, was wir sind und haben. Jesus, ich möchte dich bitten, Herr, dass wir heranreifen zu Menschen, die in ihrem Herzen bekennen können, wir möchten dir mit all dem, was wir sind und haben, ganz gehören. Und wir möchten uns von dir auch deine Anliegen auf unser Herz legen lassen. Jesus, ich möchte dich bitten, Herr, dass wir es lernen können, Herr, in Gehorsam und im Vertrauen und vor allen Dingen, was uns vielleicht auch manchmal mangelt, auch in der Freude und in der Liebe zu geben. Herr, schenk uns Wachstum in unseren Herzen, Herr, befreie uns einfach auch zu einer Großzügigkeit, nicht weil wir müssen, nicht weil das erwartet wird, Herr, sondern weil wir dich erkennen, Herr, und dazu brauchen wir Offenbarung auch deiner Liebe, deiner Gegenwart, auch darüber, was du eigentlich für uns getan hast, wie großartig das ist, was für ein gnadenvolles Geschenk, Herr. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass wir das schmecken und sehen können und dass wir auch erleben dürfen, dass in unserem Geben auch Segen liegt, dass es vielfältig zu uns zurückkommt in irgendeiner Art und Weise. Aber vor allen Dingen auch, dass es gut tut und unseren Charakter verändert, unsere Haltung verändert, dass da, wo wir andere segnen, wo wir Menschen segnen, wo wir soziale Verantwortung nehmen, Herr, dass wir da frei werden und dass wir da echten Segen erleben und dass es ja auch schon Genugtuung in unserer Seele ist, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du unseren Blick hinrichtest zu dir, hinwendest zu dir, Herr, der du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Amen.